Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute ist Mittwoch, der 20. September. Was war heute wichtig? Was kann man heute zusammenfassend zusammenkehren? Das wollen wir für euch machen. Und wir fangen an mit dem Notruf. Der ist nämlich heute 50 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch. Man sollte meinen, es hat schon immer einen Notruf gegeben, also 110 oder 112. Aber dem ist gar nicht so.
Wenn man sich mal ein Handy anschaut und weiß, wie sich das in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, dann weiß man auch, dass der Notruf auch einiges abgekriegt hat.
Außerdem sprechen wir über Farben. Vor allem über die Farbe Blau in verschiedenen Ausrichtungen in Zusammenhang mit der CDU, die nämlich für ihr neues Logo eben Blautöne und Türkistöne benutzen.
Andere erinnert diese Farbwahl aber eher zum Beispiel an Sebastian Kurz, und mit ihm wiederum sind natürlich nicht nur positive Assoziationen verbunden.
Über den Notruf der 50 wird sprechen wir über die Farben der CDU und außerdem sprechen wir darüber, wie wir in Zukunft uns digital ummelden können und wie es gerade im UN-Sicherheitsrat aussieht, weil da nämlich heute Selenskyj und der russische Außenminister Lavrov aufeinandertreffen sollten. Und was da passiert, das erzählt uns unsere Korrespondentin Charlotte Voss.
Deutschlandfunk Nova.
Wenn es brennt oder ihr einen Autounfall hattet oder ihr euch das Bein gebrochen habt oder das Fahrrad weg ist oder keine Ahnung, irgendwas Schlimmes gerade passiert, dann braucht ihr die 110 und oder die 112. Beide diese Telefonnummern haben heute Geburtstag. Der Notruf, der wird 50 Jahre alt. Und nicht immer wird tatsächlich auch ein Problem gemeldet.
Also ist das so eine Sache, die halt öfter passiert, dass Menschen ihr Handy in der Tasche haben, die Tastensperre nicht richtig drin haben und man hört eigentlich nur noch Rauschen am Telefon.
Berichtet dieser Feuerwehrmann in einer ARD-Doku, finden die nicht so witzig, verständlicherweise. Wie aber sollten wir mit den Leuten in der Rettungsleitstelle reden, damit sie uns möglichst schnell helfen können und eben genau wissen, was ist wo passiert und so weiter? Unser Deutschlandfunk-Nova-Reporter Martin Krinner hat darüber mit einem Feuerwehrmann aus München gesprochen.
Für die meisten von uns ist es zum Glück ja eine absolute Ausnahmesituation. Wir sehen auf der Straße einen Verkehrsunfall. Wir werden Zeugen, wie sich zwei Leute prügeln oder kriegen mit, dass der Sitznachbar in der Bahn einen Herzanfall hat. Also ganz schnell Handy raus, 110 oder 112 wählen und Hilfe holen.
Die psychische Belastung merkt man den Leuten schon an. Die sind oft sehr nervös, reden sehr schnell, teilweise undeutlich, können sich nicht orientieren, obwohl sie die Straße eigentlich tagtäglich gehen.
Sagt Alexander Müller-Gottwald. Er ist Brandoberinspektor bei der Berufsfeuerwehr in München und sitzt seit einigen Jahren regelmäßig am anderen Ende der Leitung, wenn wir die Notrufnummer wählen.
Also das merkt man schon, da muss man dann halt einfach expliziter fragen, ein bisschen mehr Ruhe reinbringen in das ganze Gespräch und dann findet sich die Möglichkeit.
Aus der Sicht des Anrufers oder der Anruferin ist also immer eines ganz wichtig, erstmal runterkommen, Ruhe bewahren. Wie genau dann das Gespräch abläuft, das hängt natürlich immer davon ab, wie der jeweilige Fall ist. Im Grunde versuchen die Mitarbeiter der Rettungsleitstelle aber immer die gleichen 5 Ws zu klären.
Das Wichtigste ist immer, wo ist der Notfallort, was ist passiert, wer ruft an, wie viele sind betroffen, und das Wichtigste ist immer dieses W, warten für Rückfragen. Also wir haben immer noch weitere ergänzende Fragen, haben die Möglichkeit, nochmal genauer und vertiefter zu fragen, beziehungsweise halt eben dann auch, um Erste-Hilfemaßnahmen noch mit einzuleiten.
Also Erste-Hilfemaßnahmen, die wir wiederum am Unfallort selbst leisten können, bis der Rettungswagen kommt. Daran hat sich in den letzten 50 Jahren also nichts geändert. Trotzdem ist ein Notruf im Jahr 2023 natürlich nicht mehr ganz das gleiche wie im Jahr 1973.
Das ist gut. Wenn man sich mal ein Handy anschaut und weiß, wie sich das in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, dann weiß man auch, dass der Notruf auch einiges abgekriegt hat davon.
Nummer 1, die meisten Notrufe werden ja per Handy abgesetzt. Und wenn ich jetzt nicht weiß, wo ich bin, dann hat die Rettungsleitstelle die Möglichkeit, mein Handy zu orten.
Grundsätzlich ja. Also wenn ich einen Notruf absetze über die 112, schickt mein Handy automatisiert schon meine Standortdaten mit, schaltet die Wi-Fi-System ein, um dann halt möglichst genau einen Standort zu übermitteln. Das funktioniert von der Gebietsabdeckung her 90%.
Nummer 2, ich kann Bilder mitschicken und eventuell sogar ein Live-Video machen, das es den Leuten in der Leitstelle erleichtert, sich ein Bild vom Unfallgeschehen zu machen. Das ist zwar noch nicht der Standard, Alexander Müller-Gottwald hat damit aber bereits gute Erfahrungen gemacht.
Ich habe es im Letzten tatsächlich vor 2 Wochen mal ausprobiert. Der hat gesagt, da hat es gebrannt, aber das Feuer wäre aus. Und dann habe ich gefragt, er soll mir mal ein Foto schicken. Ich kann mir jetzt von dem, wie er das beschrieben hat, kein Bild machen. Dann hat er mir das Bild zukommen lassen. Dann habe ich gesehen, dass das Feuer tatsächlich schon aus war und die Wand halt schwarz gefärbt. Also, dass da nichts Größeres mehr am Brennen war.
Und die nächste große technische Erleichterung ist momentan zwar ebenfalls noch nicht da, daran wird aber bereits intensiv gearbeitet. Gerade jetzt, wo in München das Oktoberfest läuft, aber auch in anderen Städten wie Berlin, Hamburg, Köln und so weiter, sind ja viele Touristen unterwegs. Und die können nicht alle perfekt Deutsch.
Da ist die Kommunikation oft natürlich sehr schwierig. Also wir sind so ziemlich alle Mitarbeiter auch im Englisch geschult, dass wir zumindest das rausbekommen, was wir wissen wollen.
Aber, Stichwort Aufregung, wenn der Anrufer oder die Anruferin jetzt auf Englisch nicht weiterkommt, dann braucht man Hilfe. Schnelle Hilfe. Zum Beispiel von einer KI.
Was es irgendwann mal wahrscheinlich geben wird, ist tatsächlich die Unterstützung mit der Spracherkennung und also wirklich diese Sprache zu erkennen, welche Sprache spricht der gerade, um dann sofort zu übersetzen und dann adäquate Hilfestellungen beim Abfragen zu geben.
In ein paar Jahren, hofft Alexander Müller-Gottwald, kann ich also meinen Notruf auch auf Spanisch, Japanisch oder Chinesisch durchgeben.
In Zukunft, ja, wäre das durchaus denkbar, dass der sofort auf Mandarin spricht und dann wird ihm das auch die Fragen auf Mandarin stellen und uns wird es dann in unserer Sprache übersetzt und direkt das Einsatzgeschehen mitteilen.
Das Wichtigste wird dann aber immer noch sein, ruhig bleiben, genau beobachten und die Fragen der Mitarbeiter der Rettungsleitstelle richtig beantworten. Das beschleunigt die Hilfe am besten.
Was sagen wir, wie, wenn wir die 110 oder die 112 wählen, damit uns dann auch wirklich schnell geholfen wird? Das war der Deutschlandfunk Nova-Reporter Martin Krinner. Vielen Dank dafür.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Jetzt gibt es wieder einen neuen und gleichzeitig auch alten Ort auf dieser Welt, wo wieder Menschen getötet werden. Wirklich, man hat den Eindruck, das passiert gerade überall. Wir sprechen über Bergkarabach. Mindestens 27 Menschen sind in der Region bei Kämpfen jetzt ums Leben gekommen, darunter auch Frauen und Kinder und andere Zivilisten. Gestern hat die aserbaidschanische Armee Bergkarabach angegriffen. Und nochmal ganz kurz zur Gemengelage dort, weil es ist ja wie so oft auf der Welt recht komplex. Die beiden ehemaligen sowjetischen Länder, die kämpfen seit Jahrzehnten um Bergkarabach, also Armenien auf der einen Seite, Aserbaidschan auf der anderen. Das orthodoxe Armenien, das steht unter dem Schutz von Russland und das eher islamisch geprägte Aserbaidschan hat quasi die Türkei als mächtigen Freund neben sich. Ina Ruck hat es für die Tagesthemen so zusammengefasst.
Aserbaidschan hat durch den Verkauf von Gas viel Geld eingenommen, viel neue Waffen gekauft und nutzt die Schwäche Armeniens. Denn dessen traditionelle Schutzmacht Russland führt gerade anderswo Krieg und zeigte auch vorher schon wenig Interesse, Armenien beizustehen.
Wie sieht's jetzt gerade aus? Wir wollen mit Frank Eichmann sprechen. Er ist unser Korrespondent für die Region. Es soll jetzt eine Feuerpause vereinbart worden sein. Was weiß man darüber?
Ja, die Hörerinnen und Hörer von Nova von heute früh werden sich jetzt wundern, weil da habe ich, glaube ich, gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, wie das Ganze irgendwie friedlich enden soll. Dann am Mittag aber in der Tat ein Waffenstillstand. Was allerdings darüber bekannt ist, ist, dass das nicht etwa erzielt worden ist, weil man sich da an einen Tisch gesetzt hat, sondern weil die aserbaidschanische sogenannte Antiterroroperation, die militärische Operation mit Artillerie- und Raketenbeschuss, mit dem Vorrücken von Bodentruppen, auf einen Gegner getroffen ist, die Streitkräfte von Bergkarabach, die nicht dagegen halten konnten, die einfach wahnsinnig unter Druck gesetzt wurden, aufgeben mussten. Das Wort wird nicht gesagt, aber im Grunde haben sie kapituliert und das war das Ende dieser akuten Kampfhandlung. Wie wir das jetzt nennen, es ist sicherlich erstmal eine Waffenruhe, aber ob das jetzt schon sowas ist wie ein Friedensschluss, dafür ist es sicherlich noch zu früh. Es wird ja auch noch Verhandlungen geben.
Genau. Wie geht's da jetzt weiter mit den Verhandlungen? Wer redet da demnächst mit wem? Wie hat man sich das vorzustellen?
Es ist alles ein bisschen kompliziert, auch deshalb, weil wir ja als ausländische Korrespondenten keinen Zutritt in das Gebiet haben. Dort wohnen die Armenier mehrheitlich. Es gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan. Da sagt auch Armenien, das ein bisschen versucht hat, die schützende Hand über Bergkarabach zu halten. Ja, das erkennen wir an, das gehört zu Aserbaidschan. Aber die Menschen in Bergkarabach, die brauchen einen speziellen Schutz. Sonst werden sie einfach in dieses aserbaidschanische Staatsgebiet integriert, kriegen aserbaidschanischen Pass, haben keine Schutzrechte. Das wollen wir nicht. Aber damit das nicht so kommt, hofft man nun darauf, dass die Verhandlungen, die morgen beginnen sollen, in Aserbaidschan vielleicht einige Rechte bringen für die Bewohner Bergkarabachs. Also es soll dort Gespräche geben mit Vertretern wohl der früheren international nicht anerkannten Regierung Bergkarabachs und Regierungsvertretern Aserbaidschans. Da geht es um die Rechte, aber auch um etwas, was offiziell in Aserbaidschan Reintegration genannt wird. Und was dann droht, dass noch mehr Menschen Bergkarabach verlassen in Richtung Armenien und dass das die innenpolitischen Spannungen, die es ohnehin schon gibt, in Armenien steigern könnte. Da steht sogar letztlich auf dem Spiel, das hat auch der armenische Premier schon angedeutet, dass es da eine Art Staatsstreich oder einen Putsch geben könnte. Also es ist alles sehr wackelig, was dort gerade passiert in dieser Region.
Also die Interessen, um das nochmal kurz zusammenzufassen, der Armenier sind, die armenischen Menschen in Bergkarabach quasi zu lassen, damit sie nicht nach Armenien kommen. Was ist das Ziel Aserbaidschans? Also was genau möchte Aserbaidschan? Möchte es allen Armeniern in dieser Region einen aserbaidschanischen Pass geben?
Ja. Das ist ganz normales aserbaidschanisches Gebiet, darum auch eine sogenannte Antiterroroperation im eigenen Gebiet und die Forderung, entwaffnet euch, gebt die Waffen alle ab, hört auf zu kämpfen, dann können wir weiterreden. So ist es dann ja auch gekommen. Und ob es jetzt so eine Art Autonomie geben wird, das muss eben ausgehandelt werden. Aber was hat denn Bergkarabach jetzt in der Hand? Keine Feuerkraft mehr, keine wirklichen Möglichkeiten. Auch Armenien ist ja auch international ein viel schwächer aufgestelltes Land als etwa Aserbaidschan. Das ist politisch gut vernetzt, das hat den starken Schutzpatron die Türkei, das hat Erdöl- und Erdgasreserven, haben wir gerade gehört von meiner Kollegin Ina Ruck. Das ist genau der Punkt. Und Aserbaidschan argumentiert, ja, dann haben wir es, dann haben wir Bergkarabach und dann wird das eben integriert in unser Staatsgebiet. Das wollten wir von Anfang an. Und wenn das so kommt, dann, wie gesagt, wird es für die Menschen in Bergkarabach, die ja seit vielen, vielen Generationen dort leben, seit Hunderten von Jahren, wohl ein schmerzlicher Abschied werden.
Also was glaubst du denn, was ist jetzt die wahrscheinlichste Lösung? Also dass genau das passiert, Aserbaidschan vergibt aserbaidschanische Pässe und die Armenier, die gehen nach Armenien. Das ist jetzt das Wahrscheinlichste?
Naja, alle werden vermutlich nicht gehen. Wir haben jetzt erstmal einen Waffenstillstand. Es wird nicht geschossen. Das ist die gute Nachricht. Der Grundkonflikt bleibt ungelöst. Und die Frage ist, wie geschickt jetzt Aserbaidschan verhandelt, ob es Grundrechte einräumt und sagt, okay, wir akzeptieren, dass dies eine besondere Region ist und wir geben den Armeniern dort in Bergkarabach ebenso einen Schutzstatus und lassen das auch international kontrollieren. Es hieß heute aber schon aus Baku, der Hauptstadt Aserbaidschans, naja, die UNO muss jetzt hier gar nicht involviert werden, das kriegen wir alleine hin. Und das ist eben genau das Problem. Also das ist etwas, was noch nicht gelöst ist. Der Grundkonflikt bleibt und das könnte ein schwelender Konflikt werden, wenn Aserbaidschan dann nicht aufpasst und sich platt gesagt zu Tode siegt und jetzt seine Bedingungen da durchsetzt. Und auf der Kippe steht, wie gesagt, auch, dass Armenien destabilisiert wird. Das würde Aserbaidschan jetzt nicht groß stören, aber das würde für die Region natürlich ein weiterer sehr negativer Faktor sein.
Vielen Dank auf jeden Fall für die Einschätzung an Frank Eichmann, unserem Korrespondenten für die Region. Was ist in Bergkarabach los und wie könnte es da eventuell weitergehen, haben wir besprochen hier.
Deutschlandfunk Nova. Update.
So, wir haben ja eben schon mal angedeutet hier bei Deutschlandfunk Nova, dass wir jetzt über Farben sprechen.
Blau, das sehen wir hier, Cadenabia. Blau, eine Türkisfarbe, das ist unsere neue Farbe.
Wie glücklich er ist, ne? Das ist Carsten Linnemann, den haben wir eben auch schon gehört. Der ist CDU-Generalsekretär und der hat gestern das neue Logo von der CDU vorgestellt. Und da hat sich die CDU eben neue Farben ausgesucht.
Eine Ergänzungsfarbe, das ist die andere blaue Farbe, die nennen wir Rhöndorf. Und hier steht Rhöndorf für Substanz, für Kompetenz und für Sicherheit. Und das Thema Cadenabia für Vitalität, Zuversicht und Freiheit.
Na klar, weiß ja jeder. Cadenabia blau und Rhöndorf blau, absolut. Und ja, das sind Farbnamen, die haben die sich selbst ausgedacht. Alle nach dem alten Bundeskanzler Konrad Adenauer benannt, der in Cadenabia in Italien gerne Urlaub gemacht hat und in Rhöndorf bei Bonn gewohnt hat. Wir haben uns gefragt, wie wichtig sind Farben für eine Partei? Anna-Katharina Küsters aus dem Deutschlandfunk Nova-Team hat das für uns recherchiert. Also spielen diese Farben von Parteilogos wirklich eine große Rolle?
Ja, so durchaus. Vor allem, wenn sich die Partei neu aufstellen möchte oder muss. Das sieht man ganz gut am Beispiel der CDU. Die sind nicht mehr Regierungspartei und wollten nach der verlorenen Wahl alles neu strukturieren. Die neuen Farben im Logo sollen jetzt den Wählerinnen und Wählern da auch das irgendwie nach außen hin zeigen. So nach dem Motto so, hey, guckt mal, wir verändern uns.
Okay, also die Partei-Logofarbe, die ist immer zeitgleich auch eine Botschaft, ne? So eine Farbe sagt was. Die muss aber schon sehr eindeutig sein, damit sie nicht missverstanden wird.
Meist ist sie das auch. Die CDU muss sich allerdings gerade auch Kritik für ihr neues helles Türkis anhören. Dieses Türkis habe sich die CDU zum Beispiel auch mit Blick auf die Farben anderer Parteien ausgesucht, sagt Farbforscher Axel Büter.
Jetzt haben wir aber auf der rechten Seite ein Blau dazu gekommen. Und das ist natürlich etwas, was die CDU nicht unberücksichtigt lassen kann. Und deshalb versucht sie jetzt mit ihren neuen Parteifarben darauf zu reagieren.
Büter spricht hier das charakteristische Blau der AfD an. Die CDU selbst sagt zwar, dass ihr Blau ein völlig anderer Blauton wäre als der AfD-Blauton. Die weisen also jegliche Verbindung in die Richtung von sich. Farbforscher Büter sagt aber, das ist ein klares Signal, dass sie Wählerinnen und Wähler von der AfD zurückgewinnen will. Und eben diese eigentlich positiv besetzte blaue Farbe nicht dem rechten Rand überlassen möchte.
Damit sind sie in der europäischen Politik auch nicht die einzigen.
Genau, das ist ein weiterer Kritikpunkt. Das Türkis erinnert nicht nur an die AfD, sagt Politikberater Johannes Hillier.
Die CDU versucht ihrem Türkistun ja nun auch bestimmte positive Attribute zuzuweisen. Andere erinnert diese Farbwahl aber eher zum Beispiel an Sebastian Kurz und mit ihm wiederum sind natürlich nicht nur positive Assoziationen verbunden.
Sebastian Kurz war österreichischer Kanzler und seine Partei, die ÖVP, hatte nach seiner Wahl zum Vorsitzenden die Farben von Schwarz auf Türkis geändert. Mittlerweile ist Kurz aber längst zurückgetreten und es wurde sogar Anklage gegen ihn erhoben, wegen des Verdachts auf Falschaussage. Und solche gedanklichen Verbindungen sind für die CDU dann natürlich nicht so gut.
Jetzt haben wir von der CDU gesprochen, aber es greifen ja schon auch andere Parteien von Zeit zu Zeit mal in Farbtopf und wollen da ein bisschen was aufmischen, ne?
Ja, die FDP zum Beispiel. Die haben vor ein paar Jahren einen Imagewechsel hingelegt und wollten damit auch jüngere Wählerinnen und Wähler ansprechen. Dafür haben die ihr Gelb durch so ein knalliges Magenta ergänzt und haben die Plakate sonst in Schwarz-Weiß gehalten. Oder die Grünen zum Beispiel, deren Logo hat sich von einem Knallgrün zu einem etwas gedeckteren Grün geändert. Laut Farbforscher Axel Büter soll das auch zeigen, hey, wir sind in der Mitte angekommen und haben uns als Partei etabliert.
Wenn die Farben einer Partei sich auf dem Logo jetzt ändern, dann müssen dann eigentlich auch alle Landesparteien mitziehen?
Also das wäre natürlich wünschenswert. Bei der CDU zeichnet sich aber jetzt schon ab, dass nicht alle Landesparteien mitmachen werden. Die CDU in Sachsen verwendet zum Beispiel Grün als Grundton und damit wollen die auch bei den Kommunalwahlen nächstes Jahr antreten.
Okay, mega verwirrend eigentlich, oder?
Ja.
Wieso sind die jetzt plötzlich grün? Okay, also auch das ist eine Botschaft, die wollen damit offenbar was sagen. Die CDU hat gestern ihre neuen Parteilogofarben vorgestellt. Besonders auffällig ist, dass der Grundton eben jetzt irgendwie türkis ist oder eben lustige blaue Namen bekommen hat. Wie wichtig Farben für Parteien sind, haben wir besprochen mit Anna-Katharina Küsters aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Nicht nur, dass Ummelden wahnsinnig nervig ist und viel Zeit frisst. Ich muss ehrlich gestehen, wir sind ja hier unter uns, mich macht es auch immer nervös, weil ich habe immer Angst, dass ich irgendwas vergessen habe oder irgendwas nicht, keine Ahnung, gestempelt, unterschrieben oder sonst wie dabei habe und die mich wieder nach Hause schicken, obwohl ich hier stundenlang für diesen Termin mich bemüht habe und so weiter. Das heißt, ich bin auch immer ein bisschen gestresst und nervös bei diesen bürokratischen Gängen, die man so machen muss, weil ich denke so, bitte, 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 macht, dass alles gut ist und ich alles dabei habe, weil ich wurde früher auch schon oft nach Hause geschickt, unverrichteter Dinge und das nervt dann doppelt. Warum geht das nicht online? Könnte man sich fragen, es könnte sich bald ändern, dass das tatsächlich doch auch geht. Der Bundestag, der spricht nämlich über das Online-Zugangsgesetz, wieder so ein poetisches deutsches Wort, das nach gerade auf der Zunge zergeht. Was dahinter steckt, hat uns Philipp Brost aus unserem Hauptstadtstudio erklärt.
Ja, mit dem Online-Zugangsgesetz sollen die Behörden in Deutschland dazu verpflichtet werden, alle ihre Leistungen auch online anzubieten. Also wenn ich zum Beispiel einen neuen Personalausweis brauche, dass ich dann nicht mehr zum Einwohnermeldeamt gehen muss, sondern einfach online den Antrag ausfüllen kann. Oder auch wenn ich ein Auto an- und abmelden möchte, Elterngeld beantragen möchte und so weiter und so fort. Egal, ob es eine Bundesbehörde, eine Landesbehörde oder auch die Kommunalverwaltung ist, es soll immer möglich sein, diese Behördengänge auch online zu erledigen.
Willkommen im Jahr 2023.
Das liegt an den verschiedenen Zuständigkeiten und dass die Behörden untereinander viel zu wenig reden. Es gibt schon seit Jahren den Auftrag, die Verwaltung in Deutschland komplett zu digitalisieren. Eigentlich sollte bis Ende letzten Jahres alles auch online verfügbar sein, aber dieses Projekt ist krachend gescheitert. Nur ein Bruchteil der Verwaltungsdienste sind tatsächlich online. Ja, und das liegt daran, dass es einfach verschiedenste Systeme in den verschiedenen Bundesländern gibt und in der Vergangenheit auch keiner so recht etwas daran ändern wollte. Die Ampelregierung will deswegen jetzt einen neuen Anlauf versuchen und mit den Änderungen am Online-Zugangsgesetz dafür sorgen, dass das Ganze wieder Fahrt aufnimmt.
Und genau darüber spricht jetzt eben der Bundestag, diskutiert diesen Gesetzentwurf. Und sollte der durchkommen, würde sich dann für uns schon einiges ändern, sagt Philipp.
Der Bund will einiges in die Hand nehmen, zum Beispiel die Einführung einer digitalen Identität. Damit soll man sich dann in Zukunft bei allen Behörden in Deutschland online identifizieren können. Daran ist es ja auch in der Vergangenheit immer wieder gescheitert, dass die verschiedenen Behörden unterschiedliche Systeme eingesetzt haben oder gar nichts angeboten haben. Ja, und auch der Schriftverkehr mit Behörden soll in Zukunft komplett elektronisch möglich sein. Das heißt, Briefe und Faxe gehören dann der Vergangenheit an. Und das Online-Zugangsgesetz verpflichtet die Behörden, ihre Verwaltungen wirklich konsequent zu digitalisieren. Also Informationen, die von Bürgern online eingegeben werden, die sollen dann auch digital weiterbearbeitet werden und nicht wie in vielen Fällen aktuell üblich in den Behörden dann wieder auf Papier ausgedruckt werden.
Aber liebe Datenschützer und Datenschützerinnen da draußen in der Welt, jetzt müssen wir natürlich darauf achten, dass unsere digitale Identität auch ordentlich geschützt ist. Und dass man da nicht so einfach drankommt. Ne? Die Bundesregierung will Behördengänge digitalisieren. Und was sie da genau plant, hat uns Philipp Brost aus unserem Hauptstadtstudio erklärt. Es gibt da noch ganz viele Fragen und Abers, aber wahrscheinlich werden wir uns damit auch in den nächsten Wochen und Monaten noch ein bisschen ausführlicher beschäftigen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In New York ist UN-Generaldebatte und alle Staatsoberhäupter, die sprechen da über alle Themen, die wichtig sind seit gestern. Wir haben gestern auch schon drüber gesprochen. Jetzt wird es auch gerade richtig spannend.
No nation wants this war to end more than Ukraine.
Niemand will mehr als die Ukraine ein Ende dieses Krieges und wir unterstützen alle Bemühungen um eine diplomatische Lösung.
Ich bin froh, Ihnen heute ankündigen zu können, Deutschland erfüllt auch seine Zusagen zur internationalen Klimafinanzierung.
Brasilien wird sich immer gegen Maßnahmen wenden, die nicht im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen stehen. Wir müssen für einen Frieden im Nahen Osten arbeiten.
Viele Menschen also haben sich da die Klinke in die Hand gegeben, Staatsoberhäupter aus der ganzen Welt. Und heute könnten in New York der russische Außenminister Sergej Lavrov und der ukrainische Präsident Zelensky aufeinandertreffen im UN-Sicherheitsrat. Für uns verfolgt das Ganze unsere Korrespondentin Charlotte Voss in New York. Und Lavrov ist wohl als nächstes hier auch dran mit dem Sprechen, ne?
Genau, im Moment spricht gerade noch Antony Blinken, der amerikanische Außenminister. Und Zelensky hat schon gesprochen als Zweiter und jetzt wird als nächstes Lavrov erwartet. Im Moment sind aber Zelensky und Lavrov beide noch nicht im Raum, beide Länder noch mit den UN-Botschaftern vertreten. Also mal gucken, ob dann beide gleich reinkommen oder nur Lavrov. Mal schauen. Okay.
Wir wissen es noch nicht. Es passiert auf jeden Fall in den nächsten Minuten. Wie will sich der UN-Sicherheitsrat denn mit dem Krieg gegen die Ukraine befassen?
Heute ist eine sogenannte offene Debatte. Da konnten also sich auch verschiedene Länder noch anmelden. Es wird aber jetzt nichts beschlossen in diesem Gremium, sondern es ist ein Austausch der Positionen und die Reden da deuten alle schon so in diese Richtung. Es ist ein anderes Wording, würde ich mal so sagen, zu vernehmen. Es geht vielmehr in Frieden finden, auf einen Frieden hinarbeiten. Das unterscheidet es, glaube ich, schon von den vergangenen Sitzungen. Und Selenskyj hat auch noch mal seine Friedensformel vorgestellt. Die basiert auf diesen 10 Punkten, die er vor einigen Monaten schon mal vorgestellt hatte. Dazu hatte sich dann auch Olaf Scholz im Mai schon in Berlin bekannt und gesagt, wir unterstützen die Ukraine dabei auf dem Weg dahin. Da geht es auch um einen möglichen Friedensgipfel. Und es hat schon Vorgespräche gegeben. Und das finde ich eigentlich interessant, weil da waren zum Beispiel die Vertreter Brasiliens. Also es sind die Berater, die dann da zusammenkommen, also auf der Ebene. Da spricht man gerade. Da war Brasilien dabei, da war Indien dabei, da war Südafrika dabei. Und das sind ja Länder, die in dieser BRICS-Gruppe sind mit Russland. Und die sind aber jetzt auch bei diesen Gesprächen auf Initiative der Ukrainer mit dabei gewesen. Das ist schon interessant, was sich da so leicht im Hintergrund schon tut. Wie gesagt, es ist alles noch die Beraterebene. Und jetzt eben eingeblendet, Lavrov ist im Raum. Jetzt konnte ich zwar nicht hören, was Blinken gesagt hat, aber es war klar, es passte Lavrov nicht, wenn man seine Miene richtig interpretiert.
Okay, jetzt sind wir aber wirklich richtig live dabei hier. Olaf Scholz hat ja den Sicherheitsrat gestern auch kritisiert und eine Reform gefordert. Wir beide haben auch darüber gesprochen, dass sich da sowieso viel ändern muss, auch bei der UN. Was wünscht sich Scholz denn?
Also Scholz arbeitet auch ganz klar darauf hin, nicht nur, weil die Stimmen Afrikas, Asiens, Lateinamerikas gehört werden sollen, sondern Deutschland möchte ja eigentlich auch selber einen permanenten Sitz im UN-Sicherheitsrat haben. Das halte ich jetzt erstmal für nicht so wahrscheinlich, dass das bald kommt, aber vielleicht geht ja die Bewerbung um einen temporären Sitz dann doch durch. Und dass der Sicherheitsrat reformiert werden muss oder überhaupt die Institution UN, das ist hier ziemlich allen klar. Das ist wie ein roter Faden, wenn man sich die Reden von Guterres, von US-Präsident Biden, von Olaf Scholz gestern anguckt. Und auch Selenskyj heute hat eigentlich den Vereinten Nationen ein ziemlich schlechtes Zeugnis ausgestellt, weil der Sicherheitsrat ist ja das Gremium, was eigentlich ein Aggressor normalerweise dann auch mit Auflagen belegen könnte, jedenfalls Handlungsmöglichkeiten hätte. Aber dieses Gremium ist ja total blockiert dadurch, dass Russland ein Veto hat. Mhm. Und damit passiert in diesem Gremium ja seit 1,5 Jahren nichts. Und das hat also Selenskyj auch ganz klar nochmal adressiert, dass sich das ändern müsste. Er würde ja am liebsten Russland ausschließen aus diesem Gremium. Das geht aber gar nicht aufgrund der Statuten. Und er meinte, Deutschland sollte einen permanenten Sitz bekommen. Das wird jetzt auch nicht einfach so gehen, nur weil er das empfiehlt und sich so wünscht. Aber das, was wirklich klar wird, ist, dieses Gremium, die Vereinten Nationen, müssen sich ändern. Und das wissen auch alle. Und manchmal hören wir auch, es könnte schneller gehen, als man so glaubt bei so einer Institution.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.